Ja, was haben wir denn hier noch in Gummersbach? Wir können hier keine Pfanne kaufen oder Handtücher oder irgend so kleine Sachen. Das fehlt hier alles.
Vor allem ab 17. Oktober, dann schließt Karstadt nämlich in Gummersbach. Und damit eines der letzten Kaufhäuser im Bergischen. Wie die Menschen in Gummersbach und die Mitarbeiter damit umgehen. Ein Thema heute in der Woche im Bergischen. Und wir blicken nochmal zurück auf die Stichwahlen zum BürgermeisterInnenamt mit einer riesen Überraschung und einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Und wir werfen einen Blick auf die vier Frauen, die bald im Bergischen regieren werden. Ich bin Sascha Warnthöfer. Hallo.
Karstadt in Gummersbach feiert 40. Geburtstag. 40 Jahre Karstadt in Gummersbach. Wir freuen uns auf Sie.
So klang das vor 5 Jahren noch in einem Werbespot auf Radio Berg. Mittlerweile klingt das so.
Karstadt Gummersbach schließt. Alles ist reduziert. Mit Rabatten in jeder Abteilung. Großer Ausverkauf. Aber nur bei Karstadt Gummersbach.
Ja, wirkt immer noch ganz fröhlich, der Spot. Macht eine Menge Leute aber sehr traurig. Nach 45 Jahren schließt Mitte Oktober die Filiale in Gummersbach für immer. Da kommen bei vielen Erinnerungen hoch.
Als unsere Kinder klein waren, war das was Besonderes, zu Karstadt unten in die Lebensmittelabteilung zu gehen, die es damals noch gab. Und da gab es Süßigkeiten aus aller Welt.
Ja, als Kind war die Spielwarenabteilung immer gefragt. Ne?
Da war immer Treffpunkt oben, zum Beispiel im Martini, Eiscafé. Oder halt eben in dem guten Restaurant bei Karstadt. Da gab es ja noch kein Fastfood-Geschäft oder sonst irgendwas.
Also ich bin nicht in Gummersbach aufgewachsen, aber bei mir im Ort in Bottrop, da gab es auch einen Karstadt, der mittlerweile dicht ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe da auch große Teile meiner Jugend einfach verbracht. Viele werden mit so einem Kaufhaus einfach groß oder sind groß geworden in vergangenen Generationen. Mittlerweile sieht's in dem Karstadt Gummersbach eher nach Endzeitstimmung aus. Überall stehen Boxen mit verschiedenen Artikeln, alles ist durcheinander geworfen und überall an den Ständern hängt ein großes Sale-Plakat mit Rabatten von 40-60%. Bei vielen gibt's das Gefühl, da verabschiedet sich ein Stück Gummersbach. Und genau das haben uns auch viele gesagt in Gummersbach. Karstadt ist einfach ein Teil der Stadt und nicht so einfach zu ersetzen.
Das Forum hat zwar einiges an Kunden angezogen, aber ich denke mal, die Palette, die es bei Karstadt gibt, die findet man sonst nirgendwo. Ne?
Wir hatten ja von der Hose bis zum Oberhemd und Strickjacke und Zahnputzmaschine haben die alles gehabt, Rasierapparat, man konnte alles kaufen.
Natürlich bietet das Internet Online-Bestellungen viele, viele Möglichkeiten. Aber wenn man das bewusst vermeiden will und die örtliche Wirtschaft unterstützen will, sind solche Kaufhäuser eigentlich schon eine gute Adresse gewesen. Ne? Schade, ja.
17. Oktober, dann ist es endgültig vorbei, dann schließt Karstadt in Gummersbach für immer seine Türen. Auch wenn es ja ein paar gibt, die noch auf so eine Last-Minute-Rettung hoffen, wie die das zum Beispiel in Hamburg gegeben hat. 62 Mitarbeiter gibt es noch, die wollen bis zum Schluss bleiben und, Zitat Betriebsrat, den Scheiß durchziehen. Betriebsrat Roland Brockhoff hat nach 2 Wochen Urlaub gesagt, als er wiedergekommen ist, ich habe meinen eigenen Laden kaum wiedererkannt. Radio Berg-Reporterin Brigitte Maxscheid hat mit ihm gesprochen.
Resignation ist da, Trauer vor allen Dingen ist da. Wenn man jetzt in den Laden reinkommt und die ganzen leeren Regale sieht, eine abgedunkelte Cafeteria, abgedunkelte Teilbereiche im Verkauf schon. Man kann sehen, dass jeder so ein bisschen seinen Gedanken nachhängt.
62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es noch bei Karstadt in Gummersbach. 3 haben eine neue Stelle. Ein paar werden nach kurzer Arbeitslosigkeit in die Rente gehen. Die meisten aber wissen noch nicht, was aus ihnen wird. Zeit darüber nachzudenken haben sie nicht, sagt Brockhoff. Der Stress des Ausverkaufs sei enorm.
Ja, vor allem die Kassiererinnen, die machen natürlich jetzt einen übermenschlichen Job. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben momentan auch eine sehr andere Kundschaft als vorher. Also sehr ungeduldig, Schnäppchenjäger. Und das ist dann nicht sehr einfach, damit umzugehen. Ne?
Die Mehrheit will deshalb den Scheiß durchziehen, wie Brockhoff sagt, und bis Ende Oktober da bleiben. Dann während der 6 Monate in der Auffanggesellschaft mal in Ruhe nachdenken, wofür jetzt einfach keine Energie ist.
Man tauscht sich. Ja, man kann sich gar nicht mehr austauschen mit seinen Kollegen, hat man gar keine Zeit mehr für. Und in den Pausen weiß ich nicht, ob das überhaupt noch angesprochen wird. Im Endeffekt ist, man schaltet nicht mehr ab. Alles wird zu Hause durchdacht. Immer wieder natürlich die Angst vor der Zukunft, wie geht's weiter?
Vor allem die alleinstehenden Frauen würden ihm Sorge machen, sagt er. Am 23. Oktober wollen alle noch eine Abschiedsparty feiern im Gebäude. Jeder bringe ein Salätchen mit. Viele sind seit 40 Jahren dort, fast alle seit mindestens 10. Der Abschied, sagt Brockhoff, fällt ihnen auch deshalb besonders schwer.
Karstadt Gummersbach macht zu und für viele endet damit eine Ära. Saftige Bußgelder und schärfere Regeln für Feiern. Seit 1. Oktober gilt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Ist eine Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen in vielen Regionen, auch im Oberbergischen zum Beispiel. Und diese neue Verordnung bringt auch Änderungen in der Gastronomie mit sich. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sagt, er ist für unsere Region nach der Ankündigung der neuen Regeln von Anfragen überschwemmt worden. Viele bergische Gastronomen seien verunsichert. Hieß ja zum Beispiel erstmal nach dem Bund-Länder-Treffen, dass Wirtinnen haften, wenn Gäste falsche Angaben machen, hatte Kanzlerin Merkel so gesagt. Gilt für NRW jedenfalls nicht. Hier muss der Gast ein Bußgeld bezahlen, wenn er dabei erwischt wird, dass er eine falsche Adresse oder Telefonnummer eingetragen hat in diese Listen zur Kontaktverfolgung. 250 Euro kostet das jetzt. Der Gastronom ist aber angehalten, die Daten auf Plausibilität zu prüfen. Also bei Donald Duck, Mickey Mouse, Albert Einstein und anderen lustigen Namenskreationen doch mal stutzig zu werden. Passiert im Bergischen aber eh, sagt der Hotel- und Gaststättenverband. Gut, was soll er auch anderes sagen? Und er begrüßt, dass private Feiern mit mehr als 50 Gästen weiter im öffentlichen Raum stattfinden dürfen, auch wenn sie jetzt vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen. Steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner, dann sind allerdings nur noch bis 50 Gäste erlaubt. Übersteigt die Inzidenz den Wert von 50, dann sind bei Feiern im öffentlichen Raum nur noch 25 Gäste möglich. Wohlgemerkt im öffentlichen Raum. Zu Hause dürfen wir in NRW weiter mit so vielen Menschen feiern, wie wir lustig sind. Da will die Landesregierung nicht eingreifen. Wie sinnvoll das allerdings ist, dann mit 60 Leuten zu Hause zu feiern, nur weil es erlaubt ist, das sei mal dahingestellt. Und nochmal zum Schluss, sich irgendwie mit Donald Duck oder anderen Quatschnamen, Max Mustermann, was auch immer, in diese Kontaktlisten einzutragen, das ist nicht lustig, das ist eher ziemlich asozial, ehrlich gesagt, denn zu wissen rechtzeitig, dass man vielleicht infiziert sein könnte, weil man am Nachbartisch von jemandem saß, der positiv auf Corona getestet wurde oder der Kellner hatte es, kann ja alles passieren. Und das dann nicht wissen zu wollen, weil man sich denkt, ja, ich merke schon, wenn ich krank bin, das ist halt einfach asozial, allein deswegen, weil man ja schon vorher dann gefälligst zu Hause bleibt, wenn man krank sein könnte, um andere nicht anzustecken. Stichwort Rücksichtsnahme. Das wäre ja mal was. Aber bevor ich mich zu sehr aufrege, kommen wir zu was hoffentlich Erfreulichen letzten Endes. Mission direkter Wiederaufstieg hat der VfL Gummersbach nach dem Abstieg aus der ersten Handball-Bundesliga ja verpasst, weil die Saison wegen Corona vorzeitig beendet wurde. Und da war der VfL knapp nicht auf einem Aufstiegsplatz. Also soll es jetzt in der kommenden Saison klappen und die startet an diesem Wochenende. Erstmal geht's nach Lübeck-Schwartau auswärts. Da sind wohl 600 Zuschauer dann dabei. Keine Gästefans. Am 10. Oktober steht dann das erste Heimspiel an. Der VfL hofft auf knapp 1000 Fans. Längerfristig viel zu wenig für den VfL. Der ist ja chronisch klamm und da ist das Wort Existenznot schon häufiger gefallen in den letzten Monaten, wie bei so vielen Profivereinen. Und deswegen will VfL-Manager Christoph Schindler auch gar nicht jammern.
Ja, im Moment ist es noch okay. Da muss man ganz klar sagen, leben wir natürlich von unseren aktuellen Partnern und von den Dauerkarteninhabern, wo man einfach an der Stelle auch nochmal einen riesen Respekt und Dankeschön aussprechen muss.
Das Polster wird aber nicht ewig halten. Toll natürlich, dass Fans und Sponsoren im VfL die Stange halten. Aber auf diesem dünnen Polster kann es sich Schindler ja nun mal nicht bequem machen. Aber neue Sponsoren finden zum Beispiel, auch schwierig gerade. Und die Auflagen in Sachen Zuschauer helfen auch nicht beim Geldverdienen, sagt er.
Was es dann am Ende auch ermöglichen würde, deutlich mehr. Das bedeutet aber auch, dass wir trotzdem noch weitere Einnahmen brauchen im Laufe der Saison. Und wenn halt keine Leute in die Halle kommen, müssen wir zusätzliche Sponsorings verkaufen oder man muss von irgendwo finanzielle Unterstützung bekommen. Und da hoffen wir natürlich nach wie vor auf die Politik.
Zwischendurch war ja mal die Rede von bis zu 800.000 Euro für Erst- und Zweitligisten im Bereich Handball, Eishockey, Basketball. Ein Nothilfepaket von 200 Millionen Euro vom Bund. Geflossen ist davon allerdings noch nichts. Da gilt mehr so das Prinzip Hoffnung. Deswegen will der VfL auch mehr Fans in die Schwalbe Arena bekommen, um da mehr einzunehmen. Gibt ja ein Konzept für 1.500 Zuschauer. Und theoretisch ist das auch vom zuständigen Gesundheitsamt abgenommen. Schindler muss aber noch das Land NRW überzeugen.
Was es dann am Ende auch ermöglichen würde, deutlich mehr Leute in die Halle zu bekommen, auf sichere Art und Weise, als es die Auflagen der Bundes- und der Landesregierung beinhalten. Das ist auf der einen Seite schön, weil wir ein gutes Konzept haben, auf der anderen Seite natürlich nicht schön, wenn wir dann trotzdem reglementiert werden. Das versuchen wir mit Händen und Füßen abzuwehren bis zum ersten Spiel. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Wichtig ist mir bloß immer zu sagen, dass das alles unter dem Aspekt läuft, dass wir halt niemanden unnötig in Gefahr bringen wollen. Und das würden wir mit dem Konzept halt auch nicht tun. Und deswegen haben wir halt Hoffnung, dass wir noch mehr Leute reinlassen können.
Die Auflagen sagen nämlich 20% Auslastung maximal, egal wie die Halle, das Stadion aussehen. Wobei er keine Sonderbehandlung für den VfL verlangt, sagt Schindler. Er hofft jetzt natürlich, dass das erste Heimspiel vor den zumindest mal genehmigten 800 Zuschauern stattfinden darf. Genauso wie Trainer Sigurdsson, klar, der zeigt aber auch vollstes Verständnis für leere Hallen.
Es ist natürlich Menschenleben und Gesundheit steht ganz oben und die müssen wir schützen, ganz klar. Aber Sport lebt auch von Stimmung und von daher ist das natürlich komisch. Ich würde mich freuen, wenn es dabei bleibt, dass wir 800 Zuschauer haben können, aber wer weiß, was noch kommt.
Denn wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz so hoch bleibt, wie sie jetzt gerade im Oberbergischen ist, also über 35 oder noch weiter steigt und sich weiter mehr Menschen anstecken mit dem Coronavirus, dann dürfen gar keine Fans in die Halle. Die letzten Entscheidungen bei den Kommunalwahlen sind gefallen. Am Wochenende gab es Stichwahlen. Und jetzt wissen wir, in Zukunft wird es im Bergischen 4 Bürgermeisterinnen geben. Heißt das neuer Führungsstil?
Ich glaube, dass halt Frauen vielleicht grundsätzlich einen etwas anderen Blick haben, vielleicht etwas ganzheitlicher arbeiten.
Ich glaube, ich werde eher auf die Menschen eingehen. Also ich kann sehr gut zuhören und nehme auch die Zwischentöne wahr.
Warum ärgert mich diese Frage? Also weil ich bin ja für ein Amt angetreten. Ich bin nicht angetreten, weil ich eine Frau bin, sondern ich bin für ein Amt angetreten und weil ich glaube, dass ich dieses Amt gut ausführen kann. Und ich hoffe, dass ich deswegen auch gewählt worden bin und nicht nur, weil ich eine Frau bin.
Frauen sind anders sozialisiert. Ich glaube nicht, dass das am Geschlecht liegt. Ja, ich werde sicher anders führen als der noch amtierende Bürgermeister. Aber ja, ich glaube nicht, dass das einen männlichen, weiblichen Führungsstil gibt.
Verfolgen wir mal weiter, ob und wie sich da was ändert in den bergischen Rathäusern. In Waldbröl sitzt bald Larissa Weber an der Spitze der Verwaltung und sie sagt, dass sie eine Frau ist, war am allerwenigsten Grund für ihre Wahl.
Also ich denke, wenn ich jetzt nicht aus der Verwaltung käme und auch noch keine Führungserfahrung gehabt hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht so viele Prozente geholt. Also ich denke, dass da das Geschlecht die geringste Rolle gespielt hat.
Dass man im Rathaus und in der Stadt trotzdem merken wird, dass eine Frau das Sagen hat, findet sie aber schon. In Wipperfürth zieht Anne Loth ins Rathaus. Die findet die Frage doof, was sie als Frau anders machen wird, weil das Thema Frau im Job für sie nie eins war.
Weil ich nicht immer wollte, dass man mich als irgendwie Rücksicht nimmt als Frau oder sonst was, habe ich das vielleicht auch nie thematisiert.
Und was bekommt Wipperfürth nun also mit der Frau, für die das Geschlecht kein Thema ist?
Ich glaube, eine Frau, hätte ich schon fast gesagt, eine Bürgermeisterin, die auch gerade motiviert ist, tatsächlich Politik und Verwaltung wieder zusammenzubringen, dass sie wieder mehr ins Gespräch kommt, die parteiübergreifend arbeiten möchte und ja, ich glaube, Dialog und Kommunikation auch mit den Mitarbeitern.
In Wermelskirchen hat überraschend Marion Lück direkt im ersten Wahlgang den amtierenden Bürgermeister Bleek aus dem Amt gekegelt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, inwieweit das Geschlecht eine Rolle spielt bei Führungskräften und vielleicht auch schon bei der Wahl.
Also ich habe ja sehr viel Haustürwahlkampf gemacht und da kam ganz häufig mal, oh, es wäre auch mal schön, es würde eine Frau machen. Es kam aber auch so die Rückmeldung, so einen frischen Wind hätte vielleicht auch gut und viel auch, dass ich eine große Fachkompetenz mitbringe. Vielleicht war es dann letztlich die Mischung.
Und jetzt wird's völlig verrückt. Nach der Stichwahl gibt es im Bergischen sogar eine grüne Bürgermeisterin, Bondina Schulze. Bürgermeisterin bald von Rösrath. Kollegin Alex Pesch hat sie nach der Wahl getroffen.
Bondina Schulze strahlt übers ganze Gesicht und ist einfach nur glücklich, dass sie es tatsächlich geschafft hat. Jetzt hat sie ab November einen neuen Job und obwohl sie schon Führungserfahrung im Logistikbereich hat, ist das hier eine ganz andere Hausnummer.
Oh, da habe ich auch tatsächlich Demut vor dem Amt. Das ist eine große Aufgabe. Ich habe das im Wahlkampf auch schon gemerkt, mit welchen unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüchen die Menschen an einen herantreten. Ich glaube aber, dass ich was Verbindendes habe und ich hoffe sehr, dass ich das in meinem Amt auch so umsetzen werden können.
Was ihr dabei helfen wird, ist ihre Einstellung.
Ich bin ein optimistischer Mensch, aber nicht naiv optimistisch, sondern ich würde mal sagen positiv zuversichtlich.
Sie lebt seit 1975 in Rösrath, genießt ihre tolle Nachbarschaft und ist gerne unter Menschen. Tiere liebt sie allerdings auch.
Wir haben Hühner und Enten und Katzen. Ich wohne seit über 20 Jahren in einem Holzhaus mit Holzfaserdämmung und also wirklich alles sehr, sehr ökologisch. Mit einem großen Garten, wo wir eben die Tiere auch halten können.
Bald kann sie dann auch endlich auf ihr Auto verzichten, denn sie muss ja ab November nicht mehr weit fahren, um zur Arbeit zu kommen.
Ins Rathaus werde ich ganz sicher mit meinem E-Bike fahren.
Riesenüberraschung am Sonntag. Bondina Schulze wird Bürgermeisterin. Eine andere Überraschung ist hauchdünn ausgeblieben. Frank Steffes bleibt Bürgermeister von Laichlingen mit 82 Stimmen Vorsprung. Das war spannend bis wirklich in die letzte Minute. Da hat unsere Kollegin vor Ort herzzerreißende Szenen miterlebt, wie Steffes mit seiner Frau mitgefiebert hat. Den Schnaps, den ihm eine Mitarbeiterin angeboten hat, den hat er abgelehnt, hat auch einen gefassten Eindruck gemacht. In ihm drin sah es aber ganz anders aus.
Komischerweise schwitze ich heute nicht, wobei ich sonst immer schwitze, wenn ich nervös bin. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es zu viel Nervosität. Ich bin fix und fertig, wenn Sie so wollen.
Irgendwann hat er dann am Daumennagel gekaut. War ja auch eine wirklich knappe Entscheidung. Die knappeste, die es in Laichlingen je gegeben hat. 82 Stimmen. Und als die letzten Stimmen ausgezählt waren, ist Steffes dann ein Stein vom Herzen gefallen.
Sie purzeln und fragen Sie nicht wie. Ich werde jetzt erstmal ein paar Bierchen zwitschern.
Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl findet ihr auch auf radioberg.de. Und das war die Woche im Bergischen für diese Woche. Ich bin Sascha Warnthöfer. Macht's gut und kleiner Hinweis zum Schluss. Am 7. Oktober feiern wir groß unseren Geburtstag. 25 Stunden am Stück. Ja, werfen sich da Kollegen Sebastian Pulli und Sabrina Droste in die Sendung rein und ja, gehen dann auch einfach nicht mehr, die 25 Stunden. Wir blicken zurück auf all die Jahre Radio Berg und was wir alles zusammen mit euch erlebt haben, hört ihr dann am Mittwoch ab 6 bis am Donnerstag um 7. Tschüss.